Ich mag das Kirchenjahr. Warum? Weil das Kirchenjahr gibt uns Termine, an denen wir uns Zeit nehmen können, um das Geheimnis des Evangeliums von verschiedenen Seiten zu bestaunen und Gott darüber anzubeten. Im Advent geht es um die Sehnsucht nach dem, der da kommen soll. Wir dürfen aber im Advent auch unsere eigene, vielleicht mangelnde Sehnsucht nach Gott anschauen und andererseits staunen über Gottes Sehnsucht, die ihn dazu trieb, auf die Erde zu kommen und Mensch zu werden. Die gesungenen Lieder und die eben gelesenen Texte haben uns schon eingestimmt auf dieses Thema. Der Text aus Jesaja, den wir zuletzt gehört haben, redet von einer brennenden Sehnsucht nach Gott und nach seinem mächtigen Eingreifen. 700 vor Christus. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, sagt Luther es. So schreit der Prophet seine Gottessehnsucht hinaus. Auch zu Zeiten Jesu war die Sehnsucht nach Gottes Eingreifen groß. Die Messias-Erwartung war auf einem Höhepunkt, so wie die Unterdrückung durch die Römer es auch war. Wenn der Messias kommen würde, würde er ohne Zweifel sein Volk vom Joch der römischen Besatzung befreien. Der Herr kommt gewaltig. Man wollte einen gewaltigen Messias. Man erwartete einen, der es mit den Römern aufnehmen konnte und ihnen nicht unterlag, wie es anderen schon ergangen war, die für den Messias gehalten worden waren. Aber wie ist es heute in der sogenannten Postmoderne? Rechnet der postmoderne Mensch überhaupt noch mit Gottes Eingreifen? Hat irgendjemand Sehnsucht nach Gott? Luthers Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott, drückt sicher nicht mehr die Sehnsucht des postmodernen Menschen aus. Wenn wir meinen, ein Mensch hätte nur Sehnsucht nach Gott, wenn er diese Sehnsucht in Luthers Worten ausdrückt, dann werden wir wohl kaum jemand finden. Jedenfalls nicht unter der jüngeren Generation. Einmal mehr dürfen wir den Ausdruck der Sehnsucht nicht mit der Sehnsucht selber verwechseln. Sehnsucht nach Gott hatten alle Menschen zu allen Zeiten. Aber wie sie ausdrückten, war und ist sehr verschieden. Heute drückt sich die Sehnsucht nach Gott eher aus in der Frage, wer nimmt mich an, wie ich bin? Wer macht aus den Scherben meines Lebens etwas Brauchbares? Wer hält ganz und immer zu mir? Wer hilft mir, dass mein Leben gelingt? Wie kann ich mein Leben orientieren? Das sind keine weltlichen Fragen, das sind Fragen im tiefsten der Sehnsucht nach Gott. Gott kennt die Sehnsucht eines jeden Menschen nach ihm. Und er fragt nicht danach, wie sie sich ausdrückt. Er selbst hat diese Sehnsucht in den Menschen gelegt, als er ihn erschaffen hat. Und nichts kann sie ausmerzen. Weil der Mensch so ist, wie er ist, glaube ich ganz fest, dass jeder Mensch Sehnsucht hat nach Gott. Wie passt das aber zu dem, was wir in Römer 3,11 lesen, nämlich, dass keiner nach Gott fragt? Für mich gehört das zum Widerspruch des Menschen ohne Gott. Der Mensch fragt nicht nach dem, den er im tiefsten sucht. Der Mensch fragt nicht nach dem, den er im tiefsten sucht. Vielleicht ist diese Widersprüchlichkeit ein wenig vergleichbar mit einem Kind in der Trotzphase. Es möchte so gern auf Papas Arm sein, aber es muss Nein sagen. Und wenn ein Mensch doch anfängt, nach Gott zu fragen, so ist bereits Gottes Erbarmen am Werk. Dass wir heute Morgen hier sitzen und wissen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, ist deshalb nicht unser Verdienst, sondern ein reines Wunder und das Geheimnis göttlichen Erbarmens. Die Sehnsucht nach Gott, die ein Mensch in seinem Widerspruch hat, kann eben nur auch widersprüchlich sein. Das ändert aber nichts daran, dass der Mensch diese Sehnsucht hat. Ich möchte euch jetzt auffordern, euch kurz einen euch bekannten Menschen vorzustellen, von dem ihr denkt, er sei ganz fern von Gott, oder einen, auf den ihr nicht zugehen könnt, und sagt euch, dass dieser Mensch Sehnsucht nach Gott hat. Hat er. Stellt ihn mit Namen in Gottes liebende Gegenwart und bittet Gott um sein Erbarmen für diesen Menschen. Lass uns das jetzt tun. Gott hat eure Gedanken gesehen und gehört. Nun ist es aber nicht so, dass der Mensch nur Sehnsucht hat nach Gott, sondern Gott hat auch Sehnsucht nach dem Menschen. Ja, Gott wünscht sich Begegnung und Lebensgemeinschaft mit einem so widersprüchlichen Wesen, an dem er aber mit menschlich gesprochen fast verzweifelter Liebe hängt. Einem Wesen, das er geschaffen hat, aber das noch nicht einmal nach ihm fragt. Die Geschichte Israels könnte man als Gottesgeschichte seiner unglücklichen Liebe mit dem Volk Israel bezeichnen. Im Propheten Jesaja lesen wir an anderer Stelle, 43,4, Völker gebe ich für dich hin, ja die ganze Welt, weil du mir so viel wert bist und ich dich liebe. Das Maleachi-Buch, das letzte des Alten Testaments, beginnt mit dem Vers, ich liebe euch, ihr Israeliten. Und darauf antworten die Israeliten dann ganz frech, du liebst uns, merken wir nichts von. Aber Gott sagt, ich liebe euch. Im Propheten Hosea lesen wir im 11. Kapitel, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim, wie dich im Stich lassen? Das Herz dreht sich mir um, wenn ich nur daran denke. Der Prophet, im Propheten Hosea wird am deutlichsten, wie Gott immer ringt, wie Gott schwankt zwischen seinem Zorn und seiner Liebe. Ja, Gott ist ein Liebender. Ein Liebender möchte wieder geliebt werden, und zwar konkurrenzlos. Deshalb heißt es im sogenannten Schema Israel, im 5. Mose 6, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Jesus nennt dieses Gebot das ganz große Gebot, das Mega-Gebot, steht auch im Griechischen da, entole megale. Das Megagebot Gottes, das ist, dass wir ihn lieben sollen. Gott möchte vor allem anderen die Liebe des Menschen. Er möchte wieder geliebt werden. Doch Gott hat ein echtes Dilemma. Denn die Menschen, die er liebt und von denen er wieder geliebt werden möchte, sind ihm gar nicht zugewandt. Erzwingen kann und will Gott nichts vom Menschen. Wie jeder, der liebt, ist auch Gott machtlos, wenn es darum geht, die Liebe des geliebten Wesens zu erlangen. Aber er hat einen Plan, wie des Menschen Herz neu werden kann. Und dieser Plan tritt mit Advent und Weihnachten in ein entscheidendes Stadium. Gott selber kommt zu den Menschen als Mensch in Jesus von Nazareth. Er geht selber hin zu denen, nach denen er Sehnsucht hat. Jetzt könnten wir noch eine zweite Übung machen. Den Menschen, den ihr euch gerade eben vorgestellt habt, als einen, der Sehnsucht hat nach Gott, stellt euch vor, dass Gott nach diesem Menschen auch Sehnsucht hat und von ihm geliebt werden will. Dankt ihm, dass er ihm ein neues Herz geben kann, ein Herz, das ihn liebt. Lass uns das jetzt auch tun. Gehen einen Schritt weiter. Wie kommt es? Also, dass Gott zu uns Menschen kommt, ist ja nur ein Teil der Botschaft des Evangeliums für Weihnachten und Advent. Wir müssen auch noch fragen, wie er kommt. Wie er damals kam und wie er heute kommt und auch wie er in Zukunft kommt. Man kann immer wieder hören, dass Gott momentan wieder im Kommen sei. In neuen Büchern, in Talkshows geht es um Gott. Uns sei es nur, um zu sagen, dass es ihn gar nicht gibt. Das Reden von Gott ist jedenfalls wieder salonfähig geworden. Ich habe mal im Internet, im Google, Gott eingetippt. In 0,04 Sekunden 46 Millionen 800.000 Treffer. Gott im Kommen in 0,12 Sekunden 2 Millionen 190.000 Treffer. Ist Gott im Kommen? Wenn man einigen Links, die da angeboten werden, nachgeht, sind einige richtig gute darunter. Die gehen wirklich zur Sache. Es ist aber auch manches andere darunter. Und ich denke, jemand, der da hingeht, der kann ja nicht unbedingt unterscheiden. Jedenfalls kann man sich fragen, ob Gott auch auf den Markt der religiösen Möglichkeiten im Internet kommt. Ich denke eigentlich, dass er das tut, denn er kommt, wie er kann. Was mir allerdings auffällt beim neuen Reden über Gott, das ist, dass Gott sich jeder seinen Gott so zurecht macht, wie er ihn am besten brauchen kann. Am beliebtesten scheint er als Beschützer und als Helfer zum persönlichen Glück zu sein. Daher auch das neue Interesse an Engeln. Das sind nämlich die Beschützer, die Gott mir schickt. Und wenn wir nicht als Christen bald was zu den Engeln zu sagen haben, sondern dann reden nur noch die anderen von ihnen. Aber Gott wird auch gern genommen als Garant meine Unsterblichkeit, weniger als Wächter der moralischen Werte oder der öffentlichen Moral und am allerwenigsten als der, dem jeder von uns verantwortlich ist. Aber will denn Gott so kommen, als Instrument in der Hand des Menschen? Wie will er denn kommen? Wissen das die Leute überhaupt? Kümmert sich überhaupt jemand darum, wie Gott vielleicht kommen will? Hauptsache, jeder kann sich seinen Gott zusammenbasteln mit den Teilen, die ihm nützen. Und das sind längst nicht nur die anderen, auch wir selber dürfen uns prüfen, wie wir unseren Gott sehen, wie wir uns vielleicht auch basteln. In den Bibeltexten zum Advent ist häufig davon die Rede, dass Gott kommt als König der Ehre, wir haben es gesungen, als Gerechter und als Helfer. Er kommt gewaltig, er tut Gewaltiges, er ist mächtig. Davon haben auch die Lobgesänge der Maria, die wir gehört haben, und der Lobgesang des Zacharias gesungen. Gott gewaltig. mächtig. Aber dann an Weihnachten liegt ein Neugeborenes in einer Krippe. Wie passt das denn zusammen? Wie will er denn nun kommen? Ja, wir müssen sehen, wie er an Weihnachten gekommen ist, als einer von uns, als schwacher, verletzlicher und gefährdeter Mensch. Ich sehe hier einen Stufenplan Gottes. Gott hat ja viele Stufen in seiner Heilsgeschichte. Und hier ist wieder eine Stufe. Er kommt zuerst in Schwachheit und dann erst in Herrlichkeit. 1. Korinther 15 wird es übrigens auch angesprochen, im Kapitel über die Auferstehung. Erst Schwachheit, dann Herrlichkeit. Aber Gott tritt nicht plötzlich als Erwachsener auf, so als Außerirdischer, der dann landet und einfach da ist. Sondern er erblickt das Licht der Welt wie Millionen Menschen vor ihm durch Geburt. Er fängt also seine irdische Existenz ganz von vorne an, als Neugeborenes, als ein hilfloses kleines Würmchen, angewiesen auf Elternliebe, auf Schutz und Geborgenheit und versorgt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Gott, der kommt und nur geliebt werden will. So wie ein kleines Kind, das nur geliebt werden will. Sonst braucht es eigentlich nichts. Und die es lieben, die geben ihm auch alles, was es braucht. Und so kommt Gott als einer, der geliebt werden will. Und Gott hat auch in die Hände der Eltern das gelegt. Das Kind braucht Liebe, es will geliebt werden. So etwas leistet sich Gott aus Sehnsucht nach den Menschen. Und kaum ist das Baby Jesus auf der Welt, wird es schon zum Flüchtling und Asylsuchenden, sonst hätte es nicht überlebt. Aber wenn Gott bei seiner Menschwerdung schon Kind werden wollte, hätte er nicht wenigstens als Königskind geboren werden können oder als Sohn des hohen Priesters? Nein. Gott wählte sich eine arme Zimmermannsfamilie aus dem hintersten und verachtetsten Winkel Palästinas aus Galiläa. Denn er wollte ganz da sein. Und das heißt auch ganz nahe bei den Armen und sogar bei den Ärmsten. Als Königskind wäre er im Schutz eines Palastes aufgewachsen. Er hätte nie den Alltag des größten Teils der Bevölkerung überhaupt gesehen. Jesus war also Kleinkind in dem armen Nazareth. Ich denke auch, dass er durch eine Trotzphase ging. Er war Schüler in der Toraschule. Er war Jugendlicher. Es kam der Moment, wo er sich auch von seinen Eltern abzugrenzen anfing. Dazu gibt's eine Geschichte im Neuen Testament, die vom 12-jährigen Jesus. Das ist Jesu Abgrenzung von seinen Eltern. Gut pubertär. Und später ging er einen Weg, den seine Familie überhaupt nicht verstand. Er redete, wie noch nie ein Mensch geredet hat. Er heilte Kranke, er richtete Betrübte auf und vor allem, er hat Gott, seinen Vater, geliebt, wie sonst kein Mensch auf dieser Erde je Gott geliebt hat. Er hat als einziger Mensch auf dieser Erde Gottes Megagebot erfüllt. Liebt ihn, liebe ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Aber die Mehrzahl der Frommen seiner Zeit konnte nicht glauben, dass Gott in dieser Gestalt kommen wollte. Sie hatten den Stufenplan Gottes nicht begriffen, obwohl auch er in der Schrift vorgezeichnet war. Zum Beispiel in den Liedern vom Gottesknecht in Jesaja Und Jesus sagt ja, die ganze Schrift redet von mir. Da muss ja auch seine Schwäche dazugehören. Ja, weil sie diesen Stufenplan nicht begriffen hatten, kam es so, wie es im Johannesevangelium 1. Kapitel heißt. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Erinnern wir uns, sie warteten auf einen Mächtigen, einen Gewaltigen. Einige hielten wohl eine Weile zu ihm, aber als er am Kreuz hing, kannten auch sie ihn nicht mehr. Nicht einmal seine 12. Das begriffen sie nicht mehr. Und bis heute sagen viele Israelis, Jesus kann nicht der Messias gewesen sein. Denn so wie er geendet hat, kann ein Messias nicht enden. Was nun? War es nun endgültig erwiesen, dass Gott vom Menschen keine Liebe erwarten kann? Ja. Das war es. Aber Gott ist noch nicht am Ende mit seiner Weisheit. Doch darüber möchte ich jetzt nicht weiter fahren, denn es ist Advent und wir sind noch nicht an Ostern. Aber wir wissen, dass Gottes Weisheit des Kreuzes, diese menschliche, die wir als Torheit sehen, das ist die Weisheit, wie er es geschafft hat, dass er Menschen in Stand versetzt, ihn zu lieben. Also Fortsetzung folgt. Man kann nicht in jeder Predigt alles sagen. Ja, es ist viel zu viel. Aber ich wollte einfach aufzeigen jetzt, wie es am Anfang war. Und was sozusagen Gottes Dilemma war. Ich möchte jetzt zum Schluss nur noch eine jüdische Geschichte lesen. Ein junger Jude kam zu einem Rabbi und sagte, ich möchte gerne zu dir kommen und dein Jünger werden. Da antwortete der Rabbi, gut, das kannst du, aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir eine Frage beantworten. Liebst du Gott? Da wurde der Schüler traurig und nachdenklich. Dann sagte er, eigentlich lieben kann ich nicht behaupten. Der Rabbi sagte freundlich, gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du Sehnsucht danach, ihn zu lieben? Der Schüler überlegte eine Weile und erklärte dann, manchmal spüre ich die Sehnsucht danach, ihn zu lieben, recht deutlich, aber meistens habe ich so viel zu tun, dass diese Sehnsucht im Alltag untergeht. Da zögerte der Rabbi und sagte dann, wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich verspürst, hast du dann Sehnsucht danach, Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben? Da hellte sich das Gesicht des Schülers auf und er sagte, genau das habe ich. Ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben. Der Rabbi entgegnete, das genügt, du bist auf dem Weg. Wie geht es euch mit dieser Geschichte? Findet ihr euch wieder? Oder denkt ihr, wir haben doch Jesus und sind da mit diesem Rabbinerschüler weit voraus? Sind wir es wirklich? Erheben wir uns nicht zu schnell über ihn? Könnte es sein, dass er uns sogar voraus ist? Und das, obwohl wir wiedergeborene Christen sind und zu einer christlichen Gemeinde gehören? Im Sendschreiben der Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus heißt es, du liebst mich nicht mehr wie am Anfang. So redet ein Liebender, der wieder geliebt werden will. Nach seiner Auferstehung fragt Jesus Petrus dreimal, liebst du mich? Das ist die Frage eines Liebenden, der sich nach Gegenliebe sehnt. Zum Jüngersein gehört Liebe zu Gott. Sind wir auf dem Weg? Die Gemeinde ist Gottes Idee, eine Gemeinschaft von solchen Weggenossen zu haben. Wir wollen jetzt eine kurze Stille haben, um in uns hineinzuschauen. Lieben wir Gott? Haben wir Sehnsucht danach, Gott zu lieben? Haben wir Sehnsucht danach, Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben? Gott hat uns lieb, so wie wir sind. Aber er sehnt sich danach, von uns wieder geliebt zu werden. Und das hat er auch gezeigt, indem er als Baby, das nur geliebt werden will, auf die Erde kam. Ich lese jetzt noch den aaronitischen Segen aus 4. Mose in einer modernen Übersetzung. Und anschließend singen wir ihn dann noch im Lied 119. Der Herr möge euch reich beschenken und euch beschützen. Freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und schenke euch Glück und Frieden. Amen.